Wir sind in einem ganz wichtigen Kapitel heute Abend. Einem traurigen Kapitel auch, vielleicht dem traurigsten Kapitel im ganzen Alten Testament. Wir sind im 2. Samuel, Kapitel 11. Wir haben letztes Mal festgestellt, dass David eigentlich am Höhepunkt seines Lebens ist, am Höhepunkt seiner Macht, auch geistlich einfach ein wunderbarer, gottesfürchtiger Mann, würden wir denken, zumindest von allem, was wir in seinem Leben gesehen haben. Eigentlich ein starker Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein geistlicher Leiter. Und doch werden wir heute sehen, wie tief er gefallen ist. Wer hätte das gedacht? Das ist ein wichtiges Kapitel für uns. Wir werden sehen, wie David, dieser Mann Gottes, in Ehebruch fällt oder nicht fällt. Leute, wir fallen nicht in Sünde, wir gehen langsam in die Sünde rein. Wir lassen uns damit ein. Das ist nicht über Nacht passiert. Und wir werden sehen die Konsequenzen davon, wo er dann versucht, seine Sünde zuzudecken und zu verbergen. Und es führt zu noch Schlimmeren, zu Mord. Und wir werden in den nächsten Kapiteln, in den nächsten Wochen sehen, wie das seine Familie zerstört hat. Mann, das ist eine Warnung für uns in Gottes Wort. Und mich betrifft das besonders. Ich habe euch schon erzählt, ihr wisst schon, dass ich mal selber fast in Ehebruch reingefallen wäre. In so eine Situation, wo ich mich verliebt habe in eine verheiratete Frau und sie in mich. Erst ohne, dass wir es mitgekriegt haben und wir waren gute Freunde. Freunde des Ehepaar, haben viel gemeinsam gemacht, Herrn gemeinsam gedient. Und ich habe nicht mitgekriegt, dass ihre Ehe echt nicht gut ist. Und ich bin total falsch damit umgegangen, mit meinen Gefühlen und dem Ganzen. Und echt nur Gottes Gnade, dass ich hier bin. Gott hat uns beschützt. Wir wollten nicht sündigen und Gott hat uns beschützt. Hätten die Möglichkeit gehabt. Haben sehr viel falsch gemacht trotzdem. Verantwortung liegt bei mir vor allem. Sie war das schwächere Gefäß in dem Fall. Aber Gott war gnädig, er hat uns beschützt. Sonst wäre ich heute nicht hier. Könnte diesen Dienst hier nicht ausüben. Aber ein wichtiges Kapitel. Und ich hoffe, dass wir lernen davon von David. Wer hätte das gedacht? David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, der große Psalmist, der Gott angebetet hat, der ein Herz hatte für Gott, der das Heiligtum Gottes nahe bei sich haben wollte, in Jerusalem. Ein Held Gottes, der den Riesen getötet hat, Goliath. Ein geistlicher Leiter, ein Mann, von dem die Frauen gesungen haben. Saul hat 1000 erledigt, aber David 10.000, ein Mann, der ein großes Herz bewiesen hat, als er Saul verschont hat, wo der nach dem Leben getrachtet hat. Ein Mann, der alles erreicht hat, Frieden hat jetzt in seinem Land. Israel zum größten Reichtum und zur größten Ausbreitung ihres Gebietes verholfen hat. So ein Mann war solchen Mist. Wer hätte das gedacht? Und das ist das erste Prinzip, was wir lernen können. Wer hätte das gedacht? Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle, heißt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Das war auch mein Problem damals. Ich war jung, ich war unerfahren, das war das eine, aber ich war selbstgerecht. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, habe nie wirklich großen Mist gebaut, habe nie wirklich mit Mädels rumgespielt, irgendwie in einer schlechten Art und Weise. Und ich habe mir gedacht, Mann, sowas könnte mir nie passieren. Und ich habe die Leute verachtet, wo ich gehört habe, Männer Gottes, die Ehebruch gefallen sind. Ich habe die Leute verachtet in meinem Herzen. Ich habe gedacht, sowas können mir nie passieren. Mann, was für Perverslinge. Und Gott kann mich gebrauchen, weil ich so ein braver Junge bin. Aufpassen, wenn wir so denken. Pass auf, wenn du denkst, Irgendeine Sünde könnte dir nicht passieren. Das ist der erste Schritt, wo wir unvorsichtig werden. Und vielleicht war David unvorsichtig. Ich weiß, ich war unvorsichtig. Ich habe gedacht, mir könnte das nicht passieren und habe viel zu viel Nähe zugelassen. Auch weil ich gedacht habe, da ist eh alles in Ordnung, kann nichts passieren. Das ist naiv. Kann jedem von uns passieren. Und die Statistik sagt, dass jeder zweite bis dritte Deutsche eine Affäre hat, außerhalb der Ehe. Jeder dritte bis vierte Deutsche Ehebruch begeht. Ich weiß nicht, ob diese Statistiken stimmen. Sind wahrscheinlich gar nicht die dabei, die erst gar nicht heiraten, die gleich in Sünde leben. Das ist ein sehr relevantes Kapitel hier. Und bei Christen sieht es nicht, ich weiß nicht, ob es besser aussieht, aber nicht sehr gut aus. Es kommt auch in christlichen Kreisen vor, Ehebruch, geistliche und auch eheliche Untreue. Und ich denke, wir können von David lernen, dass es nicht über Nacht passiert. Und ich hoffe, dass wir diese Lektionen lernen. Und die erste Lektion ist, sei auf der Hut, sei nicht stolz. Denk nicht, mir könnte sowas nicht passieren. Das ist der erste Fehler. Und dann seht hier, was passiert ist. Seht euch den Kontext an. Wir haben letztes Mal gesehen, dass David in einen Krieg reingezogen wurde gegen die Ammoniter. David wollte eigentlich nur dem König, oder besser gesagt dem Sohn des Königs, der verstorben war, sein Beileid ausdrücken. Und die haben seine Botschafter total gedemütigt. Und dann haben sie Schiss gehabt, haben ihre Freunde zusammengerufen und sind in den Krieg gezogen gegen David. Haben ihn diesen Kampf aufgezwungen. Und David war siegreich in diesem Kampf. Aber das Geschäft hier war noch nicht beendet. Die Ammoniter haben sich zurückgezogen in ihre Stadt, in ihre Hauptstadt Rabba, das ist das heutige Ammon. Ein Teil von dieser Stadtmauer steht noch, kann man besichtigen. Es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, das heißt im Frühjahr, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Vielleicht haben sie die Stadt belagert, den Winter hindurch, aber Winterzeit war keine gute Zeit, Kriege zu führen, weil es viel geregnet hat. Und wenn der Boden aufgeweicht war, war schlecht für die Streitwagen. Und so früher war die Zeit des Krieges, wo die Könige in den Krieg gezogen sind. Und da ist es, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Lesen wir vielleicht den nächsten Vers auch noch. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. Wie, der hat gepennt den ganzen Tag. Abends ist er aufgestanden von seinem Nickerchen, von seiner Siesta und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Vielleicht ist er spazieren gegangen, vielleicht hat er einfach gechillt. Würden wir heute sagen. Wo sollte David sein? David war der König. Es war üblich, dass sie dem Heer vorangegangen sind. David hätte bei seinem Heer sein sollen. David hätte in den Kampf sein sollen. David hätte aktiv sein sollen. Aber er war daheim. Vielleicht hat er sich gedacht, ich habe jetzt 20 Jahre lang Kriege geführt. Ich habe mal eine Pause verdient. Und jetzt ist die Zeit mal, ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Joab und meine Helden, die Jungs, die werden das für mich erledigen. Und er hat sich so eine Auszeit genommen. Das ist ein Fehler. Leute, wir sind in einem geistlichen Kampf und wisst ihr was, unser Feind schläft nicht. Und wir können uns das auch nicht leisten. Und wenn wir anfangen, unsere Berufung zu vernachlässigen. Das, was Gott uns aufgetragen hat. Wenn wir aufhören, irgendwie aktiv zu sein in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, aktiv für das Reich Gottes, auch geistig aktiv, und uns irgendwie so ein bisschen hängen lassen. Denken, wir haben eine Pause verdient, wir chillen mal ein bisschen, lassen geistig so ein bisschen nach. Ich mache mal ein bisschen Urlaub von Gott. Muss nicht mehr so nah an Jesus dranbleiben, wie ich es gewohnt war. Nicht mehr so viel Bibel lesen. Nicht beten. lass mich irgendwie hängen, schalte die Klotze ein, hau mir Chips rein und bin einfach mal ein bisschen faul. Das ist gefährlich, Leute, wenn wir uns geistlich hängen lassen. Die Bibel bezeichnet uns als Krieger Gottes, ob uns das passt oder nicht. Manche sagen vielleicht, mir gepasst diese Sprache nicht, dass das Neue Testament uns auch als Krieger bezeichnet. Hey, Pech, ob dir das passt oder nicht, das ist, was wir sind. Und wir sind in einem geistigen Kampf. Und was passiert, wenn Soldaten eine Pause nehmen? Feiern Partys, jede Menge Sünde. Wir sind Soldaten Christi. Wir können uns nicht leisten, Pausen zu nehmen, Auszeiten. Das ist gefährlich, wenn wir das vernachlässigen. Ich weiß aus meiner Erfahrung, ich denke als junger Mann, als Single, du musst beschäftigt bleiben für den Herrn. Sonst kriegst du Probleme. Und ich rede nicht davon, dass wir Workaholics sein müssen, die nie sich eine Ruhe gönnen oder die sich total fertig machen, nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber das Problem hier ist, dass der Fokus von David verschoben war. Wir müssen auf Jesus ausgerichtet bleiben und auf das Reich Gottes ausgerichtet bleiben. Eine ewige Perspektive behalten und aktiv bleiben in dieser Art und Weise. Das heißt nicht, dass wir ständig rund um die Uhr arbeiten müssen. Aber wir müssen an Jesus dranbleiben. Die Frage ist, wenn du nicht nah bei ihm bist, wo bist du dann? Wenn du nicht im Gespräch mit ihm bist, was machst du dann? Wenn du nicht aktiv bist fürs Reich Gottes, was machst du dann? Wenn deine Gedanken nicht auf geistige Dinge ausgerichtet sind, worauf sind sie dann ausgerichtet? Es gibt nur entweder oder. Es gibt nicht viel dazwischen. Es gibt irgendwie keinen neutralen Boden in dem geistlichen Kampf, wo wir stehen. Da war David verwundbar. Er hat die Berufung verlassen. Er war nicht aktiv. Irgendjemand hat mal gesagt, ein untätiges Leben ist so die Werkstatt des Teufels. Oder ein untätiger Sinn, wenn wir einfach chillen, uns einfach hängen lassen. Das ist so eine Leinwand für den Teufel, wo er drauf malen kann. Nee, wir müssen beschäftigt bleiben. Wir müssen uns bewusst mit geistlichen Dingen füllen. Wir müssen bewusst aktiv sein. In Gottes Reich. Ich hoffe, jeder von uns ist es. Sonst ist das ein gefährlicher Ort, wenn wir uns hängen lassen. Und dann seht ihr, dass David am falschen Ort war, zur falschen Zeit. Ist hier abends, am Dach des Königshauses. Das Dach war so eine Art Wohnzimmer, das war nicht ungewöhnlich. David hat gewohnt am obersten Ende von der Davidstadt, das heißt sein Palast, Jerusalem ist auf so einen Hügel gebaut und sein Palast war ganz oben. Das heißt, David hatte den Überblick über die ganze Stadt. Es war wie Fernsehen, wie MTV. Konnte zusehen, was hier abgeht. Und dann heißt es, da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Name der Frau war Bathseba. Also David sitzt hier auf seinem Dach, sitzt in der Couch vom Fernseher abends und zieht sich CNN oder MTV oder diese ganzen tollen Sender rein. Und da sieht er eine Frau baden, nackt. Kommt das manchmal vor im Fernsehen? Er sieht eine Frau und es steht hier, sie war von sehr schönem Aussehen. Und wenn die Bibel sagt, von sehr schönem Aussehen, Mann, das war ein Hase, die Bathseba. Das war eine schöne Frau. Und denkt auch dran, David war kein junger Mann. Das ist nicht hier, dass hier ein junger Mann ist, der seine Hormone total durcheinander hat. David war in seinen 50ern wahrscheinlich, so um die 50 Jahre alt. Denk nicht, dir kann das nicht passieren. Denk nicht, oh, die wilden Jugendjahre, mir kann das nicht passieren. Und er sitzt dort auf dem Dach. und er sieht eine Frau baden. Und wir wissen nicht genau, wo das Herz von der Bathseba war. Man hätte sich denken können, hier, Dach des Königs. Ich weiß nicht, ob sie ihn bewusst provoziert hat oder nicht. Bibel sagt nichts davon. Könnte sein, mein David war der Traum aller Frauen, bin mir sicher. Er, der große Heerführer, er der König, die Bibel sagt, er war von schönem Aussehen, so ein Rotkopf wie ich. Und ich bin mir sicher, da waren viele Frauen, die gedacht haben, Mann, ich wünsche mir so einen Mann wie den David. Vielleicht ganz harmlos erstmal. Aber seht, das ist auch das Problem. Wenn ich mich daran erinnere an meine Affäre mit dieser Frau, zumindest eine emotionale Affäre im Herzen war es, Ehebruch. Es fängt ganz harmlos an. Und da müssen wir aufpassen. Ganz harmloser Gedanke, wie so eine Frau wünsche ich mir auch mal. Und wenn du nicht aufpasst bei diesen harmlosen Gedanken, dann läuft das weiter in deinem Kopf. Wir müssen aufpassen bei den kleinen Dingen. Wir müssen aufpassen, woran wir denken. Welche Gedanken wir zulassen und welche wir nicht zulassen. Es fängt harmlos an. Ich wünschte, ich hätte einen Mann wie ihn. Er ist zwar verheiratet, aber ist ganz klar, ich meine, der kommt nicht in Frage, aber ich wünsche mir so einen Mann wie ihn. Das soll schon der erste Alarmglocke sein, ein erstes Alarmzeichen. Und was ich hätte tun sollen in dem Fall ist, auf Distanz gehen zu dieser Frau. Hätte sie vielleicht verletzt, ja, weil unsere Freundschaft eng war, aber hätte ein Warnlicht sein sollen, hey, da geht was ab in meinen Gedanken, was nimmer harmlos ist. Habe ich nicht gemacht. Und dann spielt das irgendwie weiter und dann aus diesen harmlosen Gedanken werden weniger harmlose Gedanken und dann fangen die Emotionen an und man, dann geht's ab. Und das Tödliche war dann, wo wir herausgefunden haben, dass beide hier Gefühle füreinander hatten. Und dann der schlechteste Fehler war, dass wir drüber geredet haben. Ich hätte abschneiden, Schluss, aus, weg an dem Punkt. Und wir hatten irgendwo gedacht, okay, wir reden drüber und wir haben es im Griff und das klappt schon. Nee, leider nicht. War ein Fehler. Und es waren ein paar sehr schlimme Jahre, schwierige Jahre. Und leider hat viel kaputt gemacht. Unsere Freundschaft und ich denke auch uns in unserem Herzen viel verletzt. Einfach weil wir die Dinge laufen haben lassen und nicht weise damit umgegangen sind. Also lasst uns weise sein. Lasst uns diese kleinen Dinge in unseren Gedanken erkennen, wenn wir uns hingezogen fühlen zu einer Person. Das Problem ist, dass Sünde uns verblendet und du nach einer Zeit lang nicht mehr klar siehst und du Dinge zulässt, die eigentlich nicht mehr okay sind. Ja, ich habe die Frau eigentlich kaum gesehen in der Zeit. Aber wir haben telefoniert, wir haben miteinander geredet. Ja. Wir wollten ja nicht, aber es waren Kompromisse da. Und das war das Problem. Und das Problem ist, dass der Teufel mit deinem Kopf spielt. Und Sünde täuscht uns. Die Bibel ist da klar, da ist Täuschung drin. Du denkst nicht mehr klar. Du fängst an, Dinge zu entschuldigen. Hey, ich bin doch Seelsorger. Und wirklich, Gott ist ein gnädiger Gott. Mann, deren Ehe ist so schlecht. Ich meine, wird Gott es wirklich verlangen, dass die zusammenbleiben? Vielleicht gibt es ja doch eine Ausnahme für mich, für uns. Du fängst an, nicht mehr klar zu denken. Und ich glaube, was mich gerettet hat, unter anderem, war, dass ich zu Freunden gegangen bin, zu Männern Gottes und gesagt habe, Leute, helft mir, so sieht's aus. Das geht bei mir ab, haltet mich verantwortlich. Und ich bin dankbar für die Männer Gottes, die mich lieb genug gehabt haben und die ehrlich genug waren und mir gesagt haben, hey Junge, du denkst total falsch. Was geht ab, was tust du? Mann, kehr um, hör auf, das ist das Richtige. Das ist richtig, damit umzugehen. Das ist eine weise Sache. David hat es auch falsch gemacht. Er hat die Dinge hier weiterlaufen lassen. Er war am falschen Ort, zu falscher Zeit. Wisst ihr, was das Weiseste ist, wenn wir uns überhaupt nicht an einen Ort begeben, wo wir in Versuchung kommen? Es ist nicht gut für einen Mann, vom Fernseher zu sitzen und sich Dinge reinzuholen. Für Frauen auch nicht. Aber wir Männer sind noch viel mehr visuell veranlagt. Es ist nicht gut, sich überhaupt Filme reinzuziehen, wo überhaupt eine Nacktszene vorkommt. Es ist nicht gut, in der Disco zu gehen, wo die Mädels sich präsentieren. Es ist nicht heil, warum überhaupt dorthin gehen. Seht ihr, es sind Schritte, die der David unternimmt. Es ist nicht heil für jemanden, der Problem hat mit Alkohol, überhaupt in eine Bar zu gehen. Und wenn er sich nur vornimmt, ich trinke nur einen Cola dort, wozu überhaupt in die Nähe gehen? Das ist das Weiseste, wenn wir das überhaupt fernhalten von uns. Jesus hat gesagt, wenn dich was zur Sünde verführt, dann schneide es ab und wirf es weg. Und Jesus hat auch gesagt, wenn wir jemand anderen ein Anstoß sind, andere zur Sünde verführen, was immer das ist, durch unser Verhalten, durch die Art und Weise, wie wir uns anziehen, Jesus sagt, durch Worte, bei uns Männern ist es vielleicht, dass wir einer Frau zu viel Aufmerksamkeit schenken, die nicht unsere ist. Das war auch ein Problem. Und es kann auch naiv sein, ja, unschuldig, aber lass uns vorsichtig sein. Jesus sagt, es ist besser, du bist mit einem Mühlstein um den Hals, ihm mehr als jemand anderen Anstoß zur Sünde zu geben. Und ich weiß nicht, ob die Bathseba hier bewusst den David verführt hat. Wir lesen nichts davon, dass sie sich gewehrt hat, als er sie zu sich hat rufen lassen. Aber wir wissen es nicht sicher. Die Bibel gibt dem David die volle Verantwortung. Aber es ist ein Buch über das Leben von David, was wir studieren. Nicht über das Leben von Bathseba unbedingt. Wir wissen es nicht genau. Aber Schwestern, darf ich dazu euch reden? Wir Männer, wir sind visuell veranlagt und wir sind schwach in diesen Dingen. Beschützt uns in der Art und Weise, wie ihr euch anzieht. Wir haben es nicht nötig, dass wir nur irgendeinen Ansatz von euren Schätzen sehen, die nur für euren Ehemann bestimmt sind. Ist nicht notwendig. Ich sage nicht, dass wir alle herumlaufen müssen wie im Mittelalter. Aber lasst uns Acht haben aufeinander. Lasst uns Acht haben aufeinander. Lasst uns weise miteinander umgehen. Ist keine Ausrede für die Männer. Das Problem ist nicht so sehr die Versuchung als unser Herz. Wenn unser Herz am richtigen Ort ist und beim Herrn ist, dann wird uns das auch nichts anhaben. Jakobus sagt dann, jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Und danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn die Begierde empfangen hat. Seht ihr, das ist das Problem. Und unser Herz ist das Problem. Wenn das unser Herz ist und das die Versuchung ist, die Versuchung kann kommen, so oft sie will. Und prallt ab. Aber wenn wir sie festhalten, dann wird er was empfangen. Da passiert was. Und ich kann das bezeugen, aus eigener Erfahrung. Ich denke, ihr auch. Geht dann nicht nur um Ehebruch oder Lust jetzt in dem, sondern es gibt auch andere Sünden. Ich denke, ihr kennt es. Vielleicht ist es Tratsch oder Unversöhnlichkeit. Solche Sachen. Hass, Zorn. Es empfängt. Und das war das Problem. Ich glaube, Luther hat gesagt, ich kann einen Vogel nicht daran hindern, an meinen Kopf vorbeizufliegen, aber ich kann ihn daran hindern, ein Nest zu bauen in meinen Haaren. David hat diese Frau baden gesehen und Mann, sie war ein Model. Und okay, er hat weiter hingesehen und länger hingesehen. Und das war das Problem. Männer, wir können in unserer Kultur leider nicht vermeiden, dass wir Dinge sehen. In der Tankstelle, die Magazine auf den Werbetafeln. Wie die Mädels rumlaufen. Ich hoffe, dass wir bei uns in der Gemeinde hier einen geschützten Ort haben, wo wir einander heil begegnen können als Brüder und Schwestern. Aber draußen in der Welt Manche Mädels laufen leider halbnackt rum. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie zu wenig Geld haben oder dass sie sich irgendwie so unsicher fühlen, dass sie denken, ich muss Männer mit meinen Reizen anziehen. Vielleicht fühlen sie sich als Persönlichkeit so unsicher. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber das Problem ist der zweite Blick hier. Versuchung kommt und wir empfangen sie. Wir nehmen sie auf. Und dann passiert was. Und das führt dann zum nächsten Schritt hier. Hiob sagt uns, Hiob 31,1, er sagt, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Er war fest in seinem Herzen, ich werde nicht hingucken. Ich habe einen Bund mit meinen Augen. Und Leute, das geht, das kann man auch eintrainieren. Wenn ich irgendwas sehe, wir sind von Natur aus so gepolt, trainiert, dass wir hinschauen, wenn wir was sehen, was unser Auge fängt. Aber wir können uns trainieren, dass wir wegschauen. Es braucht ein bisschen Übung und klappt nicht sofort, aber wir können das trainieren, dass wir uns automatisch abwenden. Und wie gesagt, je mehr wir das Zeug von uns fernhalten, desto einfacher wird es, damit umzugehen. Desto dicker wird unsere Schutzmauer, sozusagen, unsere geistliche und unsere mentale. Ich meine, wenn ich mich einlasse mit diesen Dingen, am schlimmsten natürlich Pornografie, das wäre das äußerste Ende von dem, das verändert die ganze Art und Weise, wie du denkst. Du fängst an, Frauen anders wahrzunehmen. Nicht mehr als Personen, sondern einfach als Objekte, als Lustobjekte. Und das war das Problem von David hier. Und das ist der nächste Punkt. Er hatte seine Augen auf die falsche Person gerichtet. Er hatte keinen Bund mit seinen Augen geschlossen. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit, weil er seiner Berufung nicht treu war, weil er nicht beschäftigt war für den Herrn. Er war nicht auf der Hut. Und der nächste Punkt wäre, er hat gespielt mit Sünde. Er hatte eine ganze Geschichte von dieser Sünde. Erinnert euch dran? Ich glaube, im Kapitel 3 haben wir gelesen, dass er schon 6 Frauen hatte und 6 Kinder mit 6 verschiedenen Frauen. Und dann ein Kapitel später, als er nach Jerusalem gekommen ist, hat er noch mehr Frauen geheiratet. Und ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber er hatte mehrere Frauen und ich glaube an die 200 Konkubinen so ungefähr. Die Frauen waren da, Mutter zu sein und Frau zu sein, Ehefrau zu sein. Die Konkubinen waren da, einfach um sich zu vergnügen. Und als König hatte er die hübschesten Mädels im ganzen Reich. Also, es war nicht das Problem, dass da eine hübsche Frau war. War auch ein Problem, ja, dass sie hier nackt badet, wo es sichtbar ist. Aber das war nicht das Problem von David. Der konnte jede Frau haben. Und das ist auch der Punkt von Lust. Ganz egal, wonach wir lüstern. Ob das jetzt nach einer Frau ist oder nach Besitz oder nach sonst irgendeinem Kick, nach einer Droge. Das Problem ist, dass wir Lust nie befriedigen können. Das ist die große Lüge davon. Ah, wenn ich das nur befriedige, dann werde ich zufrieden sein und dann lässt es nach. Nee, es wird stärker. David hätte jede Frau. Ich meine, wenn du mit einer Frau nicht zufrieden sein kannst, wirst du es mit 200 nicht sein. Wenn du mit einer Frau nicht zufrieden bist. Das ist wieder ein Problem des Herzens. Das ist das Problem von Lust. Denk nicht, wenn du das befriedigst, dann wirst du es los oder wirst es einfacher. Oder ja, ich gebe einmal nach, dann habe ich Ruhe. Nee. Es wird ein Monster, das du fütterst und es wird größer und größer. Und das war das Problem von David. Wie gesagt, er ist nicht reingefallen in diese Sünde. Das hat eine Geschichte von 15, 20 Jahren hier. Gott hat gesagt, ein Mann, eine Frau, hebt euch auf füreinander. Bewahrt euch rein, Mann, das ist es voll wert. Ich möchte nicht zu tief da reingehen, aber es ist es wert, dafür zu kämpfen, rein in die Ehe zu gehen. Mann, was für ein Segen. Die Forscher kommen drauf, die Nichtchristen kommen drauf, dass Menschen, die bewahrt in die Ehe gehen, das erfüllteste Eheleben haben, auch sexuell. Dass sie eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, 50% geringer, dass eine Affäre stattfindet. Ist ganz klar. Ich habe keine alten Erfahrungen im Hinterkopf. Sie ist die Einzige, die ich kenne. Sie ist meine Queen. Sie hat keine Erfahrungen im Hinterkopf, keine Vergleiche. Ich bin ihr King. Das ist so befreiend. Gott sagt uns die Dinge, die er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Und es ist es wert, dafür zu kämpfen, für Reinheit in unseren Gedanken. Und Mann, gerade ihr jungen Leute, hebt euch auf, es ist es wert, dafür zu kämpfen. Absolut, ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, Mann, ich bin so froh, dass ich schon so viele Erfahrungen habe. Wenn sie dann den Mann, die Frau ihres Lebens finden. Eher umgekehrt, dass sie sagen, Mann, ich wünschte, ich hätte mir das erspart. Das belastet eine Ehe. Das ist eine Tatsache, schlicht und einfach. David hatte eine Geschichte. Er war undiszipliniert. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere kleinen Lieblingssünden haben, die wir entschuldigen und die wir einfach laufen lassen. Wie gesagt, Jesus sagt, wenn es dich zur Sünde verführt, schneid es ab, wirf es weg. Ist es der Fernseher, steck ihn aus, wirf ihn weg, wenn es sein muss. Wenn du nicht anders umgehen kannst damit. Ist es die Bar, schneid es ab, wirf es weg. Geh in die Gemeinde, statt zu saufen. Wenn es deine Freunde sind, die dich zu was verführen, weißt du was, schneid sie ab. Such dir Freunde, die Jesus lieb haben, die dich ermutigen und die dich nicht runterziehen. Einfach Weisheit. Bunt mit unseren Augen, unser Herz auf Jesus ausgerichtet. Da sind wir stark. Je näher wir bei Jesus sind, desto stärker sind wir. Ich predige hier nicht, dass wir durch irgendwelche Methoden, Versuchungen widerstehen können. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Nur wenn wir nah bei Jesus sind. Aber seht ihr zum Beispiel Josef im Alten Testament, seine Versuchung war viel größer als die von David hier. Ich meine, die Frau hat ihn genommen und gesagt, lieg mit mir, schlaf mit mir. Und Josef hat sein Gewand in ihre Hand gelassen und ist nackig rausgelaufen. David war am Haus. Ich meine, die Versuchung war viel größer. Das Problem war sein Herz. Wo ist sein Herz heute Abend? Vielleicht spricht der Heilige Geist ja gerade zu deinem Herzen. Dass da ein Bereich ist, wo du nachlässig warst oder gespielt hast. Vielleicht in diesem sexuellen Bereich, vielleicht in einem anderen Bereich. Lass uns hören auf das, was der Heilige Geist uns sagt. Beste Art, mit Versuchung umzugehen, ist sie zu vermeiden. Beste Art, gegen Ehebruch anzugehen, ist deine Ehe zu bauen. Zufrieden zu sein mit deinem Partner. Die Bedürfnisse des Partners zu erfüllen. Die Bibel sagt uns, mein Leib gehört nicht mir, wenn ich verheiratet bin, sondern meiner Frau. Und ihr Leib gehört nicht ihr, sondern gehört mir. Deswegen sollen wir auch nichts stehlen oder dem anderen geben, was eigentlich meinem Ehepartner gehört oder meinem zukünftigen Ehepartner. Willard Harley in seinem Buch Meine Wünsche, Deine Wünsche sagt, die 5 wichtigsten Bedürfnisse für einen Mann sind sexuelle Erfüllung, einen Kameraden zu haben in der Freizeit, eine attraktive Frau, Unterstützung im Haushalt und Bewunderung. Männer wollen Helden sein. Keine Ahnung, ich bin nicht dogmatisch, das ist nicht die Bibel, dieses Buch. Aber ich denke, von der Tendenz her stimmt schon, was so die Bedürfnisse von Männern sind, was ihren emotionalen Tank, sage ich jetzt mal, auffüllt. Okay, als Frau versucht diese Bedürfnisse zu erfüllen. Dann wirst du ihn beschützen, dass er nicht verwundbar ist, diese woanders zu erfüllen. Ich meine, wenn du mit deinem Mann schon 3 Jahre lang nicht im Bett warst, und dann läuft ihm irgendwer über den Weg, die ihn anmacht, das ist eine Versuchung. Wenn er daheim zufrieden ist, kannst du ihn beschützen. Oder ein Kamerad zu sein für ihn. Ihn zu bewundern. Wann hat sein Ehemann das letzte Mal ein Kompliment gemacht? Einfach solche simplen Dinge stärken die Beziehung. Ist viel besser, als zu kämpfen gegen die Sünde. Ist einfach, stärkt deine Beziehung, stärkt deine Ehebeziehung. Für Frauen, sagt dieses Buch, sind die wichtigsten Bedürfnisse Zuneigung und Zärtlichkeit, einen Gesprächspartner zu haben, Ehrlichkeit und Offenheit, finanzielle Sicherheit und dass sich der Ehemann an die Familie hingibt. Also Männer, vielleicht ist es dran, den Fernseher auszulassen
und mal den Abend mit deiner Frau zu verbringen, mit ihr zu reden. Ich hatte unlängst einen Zeitungsartikel gelesen, wie Ehepaare die Fußball-WM überleben können. Und einer von den Tipps war, ihr Männer, guckt euch nicht jedes Spiel an, sondern nehmt euch halt mal einen Abend frei und verbringt ihn mit eurer Frau. Ja, warum nicht? Das ist weise. Weil das ist das Problem, wenn ihr emotionaler Dank sozusagen leer wird, dann ist sie viel verwundbarer. Dann trifft sie vielleicht einen Typen, vielleicht im Büro oder sonst irgendwo, einen Bruder in der Gemeinde, der ja, die Aufmerksamkeit schenkt, die du ihr nicht schenkst. Und dann ist sie verwundbar da. Das war das Problem in meiner Situation auch. Ich war anfangs, ich habe es nicht mitgekriegt, ja, aber ich habe gedacht, die hat eine tolle Ehe, in Wirklichkeit war nichts da, nicht viel. Und ich habe zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und dann, Frauen denken sowieso, als Pastor bist du Mr. Supergeistlich. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, was nicht stimmt. Ich gehe genauso aufs Klo wie jeder andere Mann. Aber dann fängt man an, dieses Ideal zu bauen und diese Illusion im Kopf zu bauen, was der Realität überhaupt nicht entspricht. Aber die Tatsache ist, da wird sie verwundbar. Punkt, den ich machen will, ist, Leute, baut starke Ehen. Ich weiß von einem Pastor und seiner Frau, die haben zum Beispiel beschlossen, wenn sie wenig Zeit haben und wie auch immer nicht dazukommen, sie schlafen jeden dritten Tag miteinander, ob sie sich danach fühlen oder nicht. Einfach diesen Bund gemacht. Und Sexualität ist dazu da, um Einheit zu bauen in der Ehe. Und die Frau hat erzählt, dass das einen Riesenunterschied gemacht hat in ihrer Beziehung. Prüft es. Ist nur eine Sache. Ist eine gute Gewohnheit, sich vielleicht einen Abend in der Woche freizuhalten, der nur für euch ist. Vielleicht einen Babysitter zu nehmen und einfach Zeit zu verbringen mit deinem Ehepartner, wo du reden kannst. Vielleicht auf einen Kaffee zu gehen. Fernseher mal auszulassen und wegzugehen. Ich weiß, wenn man daheim sitzt, ist manchmal zu viel zu tun. Überlegt euch Strategien, wie ihr eure Ehe stärken könnt. Es ist wert. Es ist besser, die Ehe zu stärken, als dann im Nachhinein versuchen, die wieder aufzubauen, wenn was passiert ist. Gott ist treu und er kann das auch. Und ich habe das erlebt und beobachtet von Paaren, wo die Ehe nachher besser war als vorher. Aber es ist viel Arbeit und es ist viel Schmerz dazwischen. Es ist besser, wir vermeiden es. Bei jeder Sünde besser, wir vermeiden es, als dann nachher es wieder gut zu machen irgendwie. Weise zu sein, Gelegenheiten für das Fleisch zu vermeiden. Wenn du eine Sekretärin bei dir im Büro hast, lass die Tür offen. Lass es gar nicht so Gelegenheiten zu, wo ihr beide länger arbeitet und niemand anderer ist im Büro. Ich glaube, jede dritte Affäre beginnt im Büro. Ich glaube, jede zweite Affäre ist zwischen guten Freunden. Einfach Weisheit. Nehmt noch ein drittes Ehepaar dazu, wenn ihr was unternehmt. Dann ist es nicht so dieses exklusive, die zwei und wir zwei. Und ich bin nicht gesetzlich über diese Dinge, aber überlegt euch einfach, seid vorsichtig. Baut eine starke Beziehung. Ich habe mal eine Predigt gehört über die Bibelstelle, wo Gott den Männern sagt, ihr Männer, wohnt mit Weisheit bei euren Frauen. Der hat den Vergleich verwendet mit einem Bibellehrer. Hat zu Pastoren gesprochen, deswegen hat er das getan. Und gesagt, Leute, so wie ihr einen Text auslegt, diese Exegese, wie ihr mit einem Bibeltext arbeitet und den erforscht, so ist es mit unseren Frauen. Wir müssen Exegese betreiben. Wir Männer verstehen Frauen nicht automatisch. Und jede Frau ist anders. Jede Person ist anders. Find raus, was deiner Frau wichtig ist. Find raus, was sie befriedigt, was ihren emotionalen Tank auffüllt. Kann unterschiedliche Dinge sein bei unterschiedlichen Menschen. Und dann fang an, diese Dinge zu tun. Baut starke Beziehungen. Und jetzt seht ihr der nächste Schritt, der nächste Fehler bei David. Sind diese Schritte in die Sünde. Er sah vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau war aber von sehr schönem Aussehen Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Wozu hat er das getan? Hat er noch eine 201. Frau gebraucht? Aber lässt sich erkundigen. Hey, wer ist der fesche Hase da unten? Frag mal nach. Und man sagt, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliabs, die Frau Urias des Hethiters? Hier haben wir die Warnung. Seht ihr, Gott ist immer treu, uns zu warnen. Seine Diener warnen ihm hier und sagen ihm mit anderen Worten, David, lass die Finger davon. Erstens ist es die Frau von Urias dem Hethiter, das war einer der Helden von David. Sie ist verheiratet, das hätte reichen sollen. Finger weg, Gedanken weg, kommt gar nicht in Frage. Und dann war sie noch die Tochter Eliams, das war auch einer der Helden von David, und das war der Sohn von Ahitophel, den werden wir auch noch später sehen. Das war einer der engsten Ratgeber von David. Ist verrückt, das waren sehr nahestehende Leute von ihm. Und die Diener, glaube ich, warnen ihm. Das ist mehr als Information, was sie ihm hier geben, denke ich. Ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Das ist die Progression von Sünde. Es fängt da oben an, wir lassen es weiterspielen, er schaut zu lange. Und dann kommt irgendwann mal diese Grenze, wo wir eine Grenze überschreiten, wo es dann fast kein Zurück mehr gibt. Jesus sagt, betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es kommt eine Grenze, wo unser Fleisch einfach schwach ist. Deswegen wollen wir uns erst gar nicht in so eine Situation begeben, wo was passieren kann. Was macht David hier? Die sagen ihm, die Frau ist verheiratet, die ist eine Frau eines deiner Mitstreiter, die Enkeltochter eines seiner engsten Berater. David lässt die Finger davon und er lässt sie holen. Jetzt holt er die Versuchung direkt in sein Haus. Wie dumm kann man sein? Aber lass uns nicht zu streng sein mit David. Wie oft machen wir das? Wir wissen, etwas reizt uns und das ist ein Problem. Und ja, wir kaufen uns das Heft. Oder wir gucken uns den Film an. Oder wir gehen an den Ort. Wir reden mit der Person. Und sie kam zu ihm und dann passiert, was passieren musste. Er lag bei ihr und dann heißt es, sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Also offensichtlich war Bathseba, hat sich zumindest nicht gewehrt, nicht geschrien. Sie schlafen hier miteinander und sie geht wieder zurück in ihr Haus. War so eine Affäre, nicht ernst gemeint wahrscheinlich. Aber warum sollte David das auch ernst meinen? Er hatte einige Frauen und 200 Konkubinen. Ich meine, wenn der Sex wollte, konnte er es jederzeit haben. Es war nur ein weiteres Spielzeug hier. Vers 5, und die Frau wurde schwanger. Oh oh. Hätten die nicht vorher dran denken können, dass es dann eine Möglichkeit gäbe? Hier im Vers 4 heißt, sie hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Das heißt, ihre Periode war gerade vorüber. Sprich, sie war nicht schwanger, bevor sie hier zu David gekommen ist. Und sie wurde schwanger. Das ist eine andere Sache. David hat nicht die Konsequenzen bedacht. Ich glaube, das ist eine sehr weise Sache. Das würde uns von sehr viel Sünde beschützen, wenn wir einfach nachdenken würden. Wir werden gleich sehen. Hat dazu geführt, dass David, das hat er nicht geplant, hier den Mann von Bathseba ermorden zu lassen. Daran hat er nicht gedacht. Er hatte einfach Lust und wollte die Frau und hat mit ihr geschlafen. Und dann kommt sie zurück schwanger. Hat nicht dran gedacht, die wird schwanger werden. Nicht dran gedacht, dass ihren Mann umbringen muss, um das zuzudecken. Nicht dran gedacht, was es seiner Familie antut, dass seine ganze Familie kaputt wird dadurch und die lernen von seinem schlechten Vorbild. Und ein Sohn vergewaltigt eine Tochter und der Bruder bringt dann dafür den Sohn um und zwei Söhne rebellieren gegen ihn. Das Ganze führt zu Bürgerkrieg in Israel. Wenn er daran gedacht hätte, glaube ich, wäre die Hürde viel größer gewesen, hätte er sich zweimal überlegt. Männer, Frauen, lass uns an die Konsequenzen denken. Was würde das tun? In deiner Familie, dein Ruf, dein Zeugnis für den Herrn, dein schlechtes Vorbild. Was würde es alles zerstören, wenn du deinem Partner untreu wärst? Oder von mir aus irgendeine andere Sünde? Was sind die Konsequenzen? David hat da nicht dran nachgedacht. Und letzter Prinzip, glaube ich, was wir hier lernen können: David war stolz. Er hat nicht gehört auf die Warnung von den Dienern. Wenn wir je an den Punkt kommen, wo wir denken, andere können uns nichts sagen, wir stehen drüber. Ja, mir würde das nie passieren. Ja, ihr könnt nur reden. Ich bin der König. Was bildet ihr euch ein? Ich bin der Pastor. Ihr könnt nicht in mein Leben reden. Was immer es ist. Dann sind wir auf einem schlechten Weg. Ich bin schwanger. Da sandte David zu Joab, schick mir Uriah den Hethiter. Und Joab schickte Uriah zu David und Uriah kam zu ihm und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. Und David sagte zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Vielleicht hat er es nötig gehabt. Die Schweißfüße, Stinkefüße. Nee, war üblich. Und als Uriah aus dem Haus des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Hey, Uriah, geh nach Haus zu deiner Frau, genieß den Abend, komm, ich schicke euch noch ein Geschenk hinterher. Vielleicht war es das Buffet, habt einen schönen Abend. Uriah aber legte sich am Eingang des Königshauses nieder, bei allen Knechten seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Was für ein Herz dieser Uriah hatte. Wie treu, wie loyal der war. Seine Einstellung, Mann, ich identifiziere mich mit der Armee meines Herrn. Und während meine Brüder hier im Krieg sind, wie kann ich nach Hause gehen und mich mit meiner Frau vergnügen? Seine Stelle, ich wäre heimgegangen. Aber was für ein Mann, was für ein geistlicher, starker Mann, der hatte Prinzipien. War wahrlich einer der Helden. Und man berichtete es David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Da sagte David zu Uriah, bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Und Uriah sagte zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und mein Herr selbst, Joab, das war der Heeroberste, und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Und da sollte ich in mein Haus hineingehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen, mich zu vergnügen? So wahr du lebst und deine Seele lebt, wenn ich das tue. War total solidarisch. Großartiger Mann. Da sagte zu Uriah, bleib ich heute noch hier, morgen werde ich dich dann entlassen. So blieb Uriah an diesem Tag und am folgenden in Jerusalem. Und David lud ihn ein und aß und trank vor ihm und er machte ihn betrunken. Hat sich gedacht, wenn ich ihn betrunken mache, dann wird er seine Prinzipien aufgeben und dann kriege ich ihn schon weich. Leute, wenn wir besoffen sind, treffen wir selten gute Entscheidungen und tun weise Dinge. Jeder weiß, wo die Grenze ist. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht betrinken, das ist Sünde. Und wie gesagt, Gott sagt uns die Dinge, die er uns sagt, um uns zu beschützen. Es ist nicht Sünde, weil Gott sagt, sondern Gott sagt es, weil Sünde ist, weil es uns wehtut. Das ist die Motivation. Wo ist die Grenze? Ja, sobald dein Kopf irgendwie nicht mehr klar ist. Sobald du was spürst. Für mich ist es ein Glas und dann ist Schluss. Und am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager bei den Knechten des Herrn hinzulegen, aber in sein Haus ging er nicht hinab. Mist, hat nicht funktioniert, die Strategie. Hat sich gedacht, ich hole den Uriah heim, dann geht er nach Haus zu seiner Frau, schläft mit ihr und dann können wir sagen, es war sein Kind. Problem gelöst. Ist nicht so einfach. Und jetzt seht, was passiert. Was hätte David tun sollen? Er hätte es bekennen sollen, er hätte Buße tun sollen. An der Stelle hat er nicht getan. Er versucht das, was die meisten von uns probieren, wenn unser Herz nicht beim Herrn ist, wenn wir nicht bußfertig sind. Er versucht, seine Sünde zuzudecken. Und wenn wir das versuchen, dann graben wir das Loch nur tiefer und tiefer. Und es werden mehr und mehr Menschen verletzt. Es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab, an den Heerobersten und sandte ihn durch Uriah. Und er schrieb in dem Brief Folgendes: Stellt Uriah dahin, wo die Kampffront am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er getroffen wird und stirbt. Jetzt plant er den Mord von ihrem Mann. Und es geschah, als Joab die Stadt ständig beobachtete, setzte er Uriah an die Stelle ein, von der er erkannt hatte, dass dort kriegssüchtige Männer waren. Joab hatte nicht viel Skrupel, haben wir schon gesehen, für ihn Menschenleben, Menschen umzubringen. Selbst zu ermorden war keine große Sache. Er gehorcht einfach diesem unmoralischen Befehl hier. Als nun die Männer der Stadt auszogen und gegen Joab kämpften, fielen einige von dem Volk, von den Knechten Davids, dabei starb auch Uriah der Hethiter. Da sandte Joab hin und berichtete David alle Ereignisse des Kampfes. Und er befahl dem Boten und sagte, wenn du damit fertig bist, alle Ereignisse des Kampfes dem König zu melden, und wenn dann der Zorn des Königs aufsteigt und er zu dir sagt, warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt, um zu kämpfen? Leute, das ist blöde Strategie, das macht keiner. Habt ihr nicht erkannt, dass sie von der Mauer herab schießen würden? Wer hat denn Abimelech, den Sohn Jerubeschets, erschlagen? Warf nicht eine Frau den oberen Mühlstein von der Mauer auf ihn herab, dass er in Thebes starb? Geschichte haben wir auch schon gesehen. Wozu seid ihr so nah an die Mauer herangerückt? Schlechte Kriegsstrategie. Und der Bote ging hin und er kam und berichtete David alles, was Joab ihm aufgetragen hatte. Und der Bote sagte zu David, da die Männer uns überlegen waren, zogen sie gegen uns aufs freie Feld heraus. Wir aber blieben an ihnen bis zum Eingang des Tores. Da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte und es starben einige. Das ist traurig, es starben einige. Das ist der Kollateralschaden jetzt von Davids Sünde. Wir sündigen nie allein. Es ist nicht nur, dass er Uriah hat umbringen lassen, es sterben auch andere Menschen wegen Davids Sünde. Lass uns auch daran denken. Wenn immer wir sündigen, ziehen wir andere mit rein und verletzen andere geistlich. Und wir schwächen uns als Leib Christi, als Gemeinde. Wir sind so stark, wie stark jeder Einzelne ist, als Gemeindeleib. Es starben einige von den Knechten des Königs und auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Da sagte David zu dem Boten, so sollst du zu Joab sagen, lass diese Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen, denn das Schwert frisst mal so, bald so. Keine große Sache, das passiert im Krieg. Führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort und reiße sie nieder. So ermutige ihn. Seinem Herzen hat er aufgeatmet. Es hat geklappt. Und als Urias Frau hörte, dass Uriah ihr Mann tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. War so üblich, nach außen hin hat sie die Show bewahrt, hat geklagt um ihn. Bin mir sicher, in ihrem Herzen war sie auch erleichtert. Und ich denke nicht, dass Bathsheba wusste, dass David ihn ermorden hat lassen. Ich meine, wie abgefahren, was für ein perverser Plan, hat sein eigenes Todesurteil getragen. Der war so loyal, dass ihm David das sogar anvertrauen konnte. Lässt einen seiner treuesten Knechte umbringen. Ich glaube nicht, dass Bathsheba das alles wusste. Sie hat nur gehört, dein Mann ist gefallen und hat sich gedacht, okay, Problem weniger. Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus auf. Und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Hat das nicht toll funktioniert? David steht als der große Held da. Ich bin mir sicher, die Leute in Israel haben ihn bewundert. Wann ist David nicht ein Held? Hier, die arme Bathsheba, ihr Mann ist im Krieg gefallen. Und dieser großherzige David, der nimmt eine schwangere Frau auf in seinem Harem, um sie zu versorgen, um sie zu seiner Frau zu nehmen. Oh Mann, ist das ein gottesfürchtiger Mann. Was für einen tollen König wir haben. Hat wunderbar ausgesehen. War erfolgreich, die Strategie. Wir haben unsere Sünde verbergen können. Haben sie gedacht. Niemand weiß davon. Oh ja, lest den nächsten Vers. In den Augen des Herrn, aber war die Sache böse, die David getan hatte. Gott hat genau gesehen. Und ich wollte das heute noch machen, aber dazu kommen wir wohl nimmer. Die Konfrontation. Gott wird David konfrontieren. Wir können Sünde nicht auf Dauer verbergen. Gott wird dafür sorgen, dass es an die Oberfläche kommt. Ist besser, wenn wir gleich umkehren und Buße tun. Nach außen hin hat es toll funktioniert. Und die haben gedacht, es ist alles in Ordnung. Wir werden die nächsten zwei, eigentlich die nächsten paar Kapiteln, die Konsequenzen sehen. Jede Sünde trägt einen Keim von einer bitteren Konsequenz mit sich. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Sünde bringt Zerstörung und Zerstörung von Beziehungen, Tod in unserem Herzen. Ein Jahr lang hat David es verborgen und gedacht, alles in Ordnung, keiner weiß es, wir haben es geschafft. Aber die Konsequenzen waren bitter. Und wollt ihr wissen, was im Herzen von David vorgegangen ist? Lesen wir das vielleicht zum Abschluss. Psalm 32. Psalm 32. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, als ich meine Sünde nicht bekannte, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft, meine Lebensenergie in Sommergluten. So war Davids Leben. Nach außen hin, ich habe den Mord, ich habe den Ehebruch zugedeckt. Innen drin war er vom Herrn entfremdet. Das ist, was Sünde tut. Und er ist trocken geistlich. Er ist ausgetrocknet. In mir vertrocknet es. Es zerfielen meine Gebeine. Das ist, was mit uns passiert, wenn wir versuchen, Sünde zu verheimlichen und nicht zu bekennen und zurückzuhalten. Das ist, was passiert. Alles gut? Nee, nichts war gut. Und wir werden nächste Woche die Konsequenz von Sünde ansehen. Und auch, was echte Umkehr bedeutet. Weil Gott war David gnädig, weil er echt Buße getan hat. In dem war er wieder ein Mann nach dem Herzen Gottes. Als es dann letztendlich an die Oberfläche kam und Gott ihn konfrontiert hat durch den Propheten. Aber ein Jahr lang hat er die Hölle auf Erden erlebt. Mit einem schlechten Gewissen, entfremdet von Gott. Unglücklich ausgetrocknet, weil er seine Schuld nicht bekannt hat. Wir machen Schluss hier, heute Abend. Aber lasst uns lernen von diesen Lektionen. Leute, wenn ihr verheiratet seid, baut starke Ehen. Vernachlässigt eure Ehen nicht. Das Einzige, was ihr tun müsst, um eure Ehe zu zerstören, ist nichts. Also vernachlässigt es nicht. Und alle von uns, lasst uns weise leben. Lasst uns weise miteinander umgehen als Brüder und Schwestern und lasst uns einen Bund schließen mit unseren Augen, mit unseren Gedanken, dass wir sagen, nee, sowas gucke ich mir gar nicht an, das kommt mir nicht in mein Haus rein. Lasst uns nah bei Jesus bleiben, das ist der Schlüssel. Wenn wir von ihm eingenommen sind, werden andere Dinge erst gar nicht so eine Versuchung sein. Lasst uns lernen. Und wenn wir Mist bauen, lass uns auch lernen, dass wir gleich zu Gott laufen und es bekennen. Wir werden nächste Woche drüber sprechen, wie wahre Buße aussieht. Vater, wir danken dir für die Lektion in deinem Wort. Und wir danken dir, Herr, dass wir von David lernen dürfen. Dass wir nicht denselben Fehler erst machen müssen und aus eigener Erfahrung lernen müssen. Weil Ehebruch ist das Schlimmste, was passieren kann in unserem Leben. Schlimmste, was wir einen anderen Personen antun können, unserem Partner, Menschen, der uns am nächsten ist, und das Schlimmste, was wir uns selbst antun können. Sehr schmerzhaft. So bitte ich Gott, dass du uns bewahrst davor, dass du uns weise leben lässt. Und für die von uns, die nicht verheiratet sind, bitte ich, hilf uns, dass wir uns rein bewahren. Dass wir nicht Kompromisse eingehen. Dass wir auf den Partner warten, den du für uns hast. Und dass wir einen Bund haben mit unseren Augen, mit unserem Denken. Das so, dass wir ein heiles Leben leben. Und Herr, wir wollen beschäftigt sein für dich.
Bewahr uns davor, dass wir faul werden geistlich und dass wir uns irgendwie ausruhen wollen und untätig werden. Ich bitte dich, Gott, stell jeden Einzelnen von uns an den Platz, den du für uns hast, im Reich Gottes. Gib uns Weisheit, Herr. Lass uns lernen. Lass diese Lektion in unser Herz sinken. Nicht, dass sie bei einem Ohr reingehen und beim anderen wieder raus. Ich danke dir, Gott, für dein Wort. Ich danke dir, dass du so ehrlich bist, dass du uns selbst die schlimmsten Sünden dieser Glaubenshelden in der Bibel zeigst. Das ist ein Beweis für mich, dass es wirklich dein Wort ist. Danke, dass wir lernen dürfen davon. Segne uns, Herr, und bewahr uns. In Jesu Namen. Amen.